herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussguide-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste. Das Coeur Kulinarik und Bar in der Maria-Luisen-Straße gibt es seit September vergangenen Jahres. Lockere Atmosphäre paart sich hier mit einer frischen, modernen und kreativen Küche. Das junge Team stellt saisonale und regionale Produkte an erste Stelle und arbeitet eng mit den Lieferanten zusammen. Und das überzeugt. Dieses Jahr wurde das Coeur mit dem Genussmichel als bester Newcomer ausgezeichnet. In dieser Podcast-Folge spricht Inhaber Joshua Stark-Kraschinski über den Mut, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, die Besonderheit ihrer Küche und den Zusammenhalt des Teams. Hi Joshua.
Hi, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Tim Melzer sprach ja bei der Genussmichel-Gala in höchsten Tönen über euch. Er hat euch gelobt mit den Worten The new shit in town, positiv gemeint, muss man an der Stelle vielleicht dazu sagen, und hat auch gesagt, dass selten ein Restaurant in letzter Zeit so gut besprochen wurde. Das geht schon runter wie Öl, oder?
Auf jeden Fall, wir sind super dankbar, es ist ein toller Moment, diese Gala, der Preis auch, dass Tim uns so vor allem nochmal in seiner Laudatio auch erwähnt hat, das war was ganz Besonderes für Paul und für mich, wir beide sind noch ja relativ jung, würde ich sagen, mit 30 Jahren diese Herausforderung und diese Aufgabe, dann mit solchen Worten gelobt zu werden, ist was ganz Besonderes, da freuen wir uns sehr.
Ja. Ihr wurdet ja bester Newcomer, was ist denn seither passiert?
Ja, ich glaube, es gibt so eine Ära davor und danach. Na, das ist so, dass wir jetzt seit zwei Wochen auf jeden Fall merken, dass aus ganz Deutschland Anrufe kommen, Leute reservieren, fragen, herzlichen Glückwunsch. Wir haben das gesehen im Fernsehen, in der Zeitung, wir haben es verfolgt und die Nachbarn natürlich, die sind super stolz. Wir haben tatsächlich Nachbarn, die vorbeikamen und mit einem ausgeschnittenen Zeitungsartikel und gesagt haben, wir sind so stolz in der Maria-Luisen-Straße jetzt, dass ihr da seid, und das ist schon etwas, was uns natürlich überwältigt. Es ist schon schön zu sehen. Es kommen natürlich neue Gäste. Die Gäste, die davor schon da waren, haben uns E-Mails geschrieben und haben gesagt, wir waren direkt in der ersten Woche da, die sind richtig stolz darauf. Und sowas zu schaffen, ist natürlich, kann man gar nicht beschreiben.
Habt ihr denn selbst gefeiert oder vielleicht auch mit euren Gästen?
Sowohl als auch. Also die Gala war schon eine schöne Feier. Wir haben dann noch eine kleine Afterparty hier im Coeur organisiert. Da sind auch befreundete Gastronomen mitgekommen. Und da ging es dann ungefähr bis 9.40 Uhr. Okay, dann um 11 Uhr kam der NDR und das war eine kurze Nacht.
Konntet ihr direkt hier bleiben wahrscheinlich?
Ich war kurz duschen.
Okay. Wie bist du denn eigentlich zur Gastro gekommen? Wir gehen mal so an die Anfänge. Wie kamst du in Berührung mit der Gastronomie?
Ja, Gastronomie ist für mich ja immer Leidenschaft gewesen. Es hat immer Spaß gemacht und seitdem ich ein Kind bin, war bei uns in der Familie Kulinarik und Essen ganz wichtig. Ich habe kulturellen Hintergrund, dass meine Mutter mexikanischer Herkunft ist und mein Papa halt deutscher Herkunft, und wir haben immer über Essen uns verbunden. Und irgendwann dann während des Studiums habe ich als Nebenjob dann angefangen, in der Gastro zu arbeiten. Also ich bin Quereinsteiger, erstmal dazu, mache das dann jetzt ungefähr seit 10 Jahren nebenberuflich. Am Anfang während des Studiums, wie gesagt, da hat mich mein mittlerweile bester Kumpel in die Gastronomie gebracht, der ist Gastronom auch, und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Es war familiengeführter Betrieb und sehr klein, Inhaber geführt, wie gesagt, und dann seit erst knapp 5 Jahren, 4,5 Jahren sogar erst, Vollzeit in die Gastro eingestiegen. Mhm. Ich hatte ein gutes Angebot nach dem Studium, beziehungsweise ein Angebot, was sehr interessant und lukrativ klang. Ich durfte direkt als Barmanager starten. Damals hatte ich nicht viel Ahnung. Ich wusste nicht mal richtig, wie man ein Bierfass wechselt. Ich glaube, ich war einfach günstig und motiviert. Das war wahrscheinlich der Hintergrund, warum mir dieser Posten angeboten wurde. Das Ganze während Corona, und dann kam es dazu, dass ich ja während Lockdown mich weitergebildet habe. Ich habe viele Events, Masterclasses mitgenommen und musste dann oder wollte dann den Betrieb wechseln und bin dann bei Matteo gelandet. Ja, danach ging es dann ganz schnell. 2,5 Jahre mit Matteo Ferrantino im Kosmos eines 2-Sterne-Restaurants zu arbeiten, war dann was ganz Besonderes, eine große Bühne für mich, und dass dann im Anschluss direkt dieses Projekt irgendwie über Stammgäste und das ganze Netzwerk von der Gastronomie kommt. Also es ist schon manchmal überlegt man und fragt sich auch, wie kam es überhaupt dazu? Mhm. Das ist so ein bisschen der Werdegang. Also über Bar kam ich dann an Wein, an eine Betriebsleitung dann vom Bankautomat in der Hafen City, mit Matteo zusammengearbeitet und dann jetzt hier den eigenen Laden. Relativ schnell und auch, ich glaube, sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja. Wenn du sagst, deutsch-mexikanisch, wie sah denn so deine Kindheit aus? Wie kann man sich so eine deutsch-mexikanische Küche vorstellen? Was habt ihr so gegessen? Was gab's so?
Ja, also Lebenslauf ist auf jeden Fall eine Achterbahn. Ich war ein paar Jahre in Mexiko, ich war ein paar Jahre hier, auch noch woanders. Und als Kind, da bin ich in Buxtehude aufgewachsen, also hier in der Nähe von Hamburg. Und Mama war klassisch zu Hause sozusagen, die uns auch wirklich jeden Tag bekocht hat. Ihr müsst euch vorstellen, kleine Anekdote vielleicht, in der Grundschule, alle haben dann ihr Essen mitbekommen natürlich, ihre Lunchbox oder ihre kleine Tupperbox. Und bei mir gab es dann halt mexikanische Sänge. Die riechen und die riechen ein bisschen intensiver und die waren so ein bisschen, sagen wir mal, aufwendiger gekocht. Und ja, wie man so als Kind ist, war mir das unangenehm. Und irgendwann, ich kann mich daran erinnern, wie ich mich bei meiner Mutter beschwert habe, dass ich bitte normaleres Essen haben möchte. Ich hätte auch gerne einfach nur dieses Salamibrötchen oder eine Scheibe Gouda. Und bei mir gab es dann schon Empanadas oder ja, auch manchmal mexikanische Salsas. Oder meine Mutter hatte auch immer Küche aus Spanien, überall, wo sie war, immer sehr gerne auch in ihre Gerichte eingebaut. Und das durfte ich sozusagen als Kind schon genießen. Und ich erinnere mich daran, dass die Eltern meiner Freunde immer gesagt haben, Josh, irgendwann wirst du das zu schätzen wissen. Das, was deine Mutter kocht, ist was ganz Besonderes. Und das waren dann so die Berührungspunkte. Meine deutsche Oma hatte mal die deutsche Hausmannskost so ein bisschen uns gezeigt. Jeden Mittwoch war immer Tag bei Oma und Opa. Da gab es dann die Klassiker. Rote Grütze, Rotkohl. Mhm. Solche Sachen sind wirklich, das macht oder hat meine Oma immer am besten gemacht. Und während der Woche und am Wochenende gab es dann mexikanische Küche, inspiriert von meiner Mutter und ihren Reisen auch.
Mhm. Wann hast du es schätzen gelernt, das mexikanische Essen?
Es hat gedauert. Es hat gedauert. Ich muss zugeben, noch als Teenager sind wir dann nach Mexiko gezogen und spätestens da war ich dann auf der Seite, wo ich gesagt habe, wow, das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Es ist natürlich nochmal eine Küche, die sehr viel Streetfood macht und auch ganz anders kocht als jetzt so unser klassischer Ansatz, wie wir in der Gastronomie lernen. Aber letzten Endes geht es ja eigentlich um die Gäste und die Gastfreundschaft und auch den Genuss. Und das, glaube ich, können wir Mexikaner sehr gut, den Moment in Fokus zu setzen und das Essen sozusagen als Kommunikationskanal zu nutzen für ja, etwas Familiäres und für eine besondere Stimmung. Und das habe ich seit Kind gemerkt, gefühlt und gelebt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist in dem, was ich heute tue. Mhm. Ja, das merkt man schon.
Gibt es hier in Hamburg so richtig authentisch mexikanische Küche?
Stichwort Miguel Saldivar. Mhm. Liebe Grüße, Miguel. Der hat mit Mexikostraße vor ein paar Jahren angefangen, dieses Konzept von richtigen Tacos so ein bisschen nach Deutschland oder nach Hamburg zu bringen, vielleicht nach Hamburg. Da ist sehr viel passiert. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Orte, wo man gut Tacos essen kann. La Casita muss ich auf jeden Fall nennen, Feldstraße und Holy Taco macht das auch sehr, sehr gut. Und Miguel hat jetzt ein paar neue Projekte, die bald aufgehen. Und das wird sehr spannend zu sehen. Da ist Stichwort auf jeden Fall Maestortilla und kein Hardshell-Taco. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn ich das sagen darf auch, dass tatsächlich die mexikanische Küche eine der wenigen Küchen auf der Welt ist, die den Titel des Weltkulturerbens trägt vom UNESCO. Okay. Und das für die verschiedenen Stilistiken, die wir haben. Und was viel exportiert ist, ist Tacos. Mhm. Aber tatsächlich ist es so viel mehr. Mhm. Und da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren noch mehr kommen. Ja. Dass wir uns auf mehr als nur Tacos freuen dürfen.
Jetzt kommen wir aber mal zum Chör hier. Ihr habt ja im Herbst 23 eröffnet. Da gehört ja schon einiges dazu, auch in so einem jungen Alter. Ihr seid ja ein sehr, sehr junges Team, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Was hat euch denn motiviert? Wann kam überhaupt die Idee dazu?
Ja, wann kam die Idee? Ich glaube, wir müssen zum Sommer 22 zurück. Paul, ganz wichtig, und ich, wir kannten uns gar nicht. Mhm. Wir haben uns kennenlernen dürfen über eine Verbindung von Gästen aus dem Bianc und dem Bankautomate-Umfeld. Ich habe damals aus verschiedenen Gründen was Neues gesucht und musste mich umorientieren oder wollte mich umorientieren und wurde dann angesprochen und vernetzt. Das war so ein bisschen wie ein Blind Date. Mhm. Man könnte sagen, die beiden, die uns da zusammengebracht haben, meinten zu Paul, der unbedingt nach Hamburg wollte. Der hatte die Entscheidung getroffen nach vielen Stationen an der Mosel oder zum Schluss dann im Saarland. Hat er gesagt, er möchte mal Großstadt und mal was Neues erleben. Hat sich Berlin und Hamburg angeguckt, dann für Hamburg entschieden. Und die Idee war dann, nach Hamburg zu kommen. Er hat sich umgehört und über das Netzwerk von Koch des Jahres haben wir dann über Dreiecken gehört, dass da ein junger, motivierter, ambitionierter Koch nach Hamburg kommt, der Lust hat, irgendwo eine neue Stelle anzufangen. Mir wurde dann aber nur gesagt, da kommt ein junger Koch, der hat Lust, ein Restaurant aufzumachen und er sucht noch einen Partner. Und dem Paul wurde dann gesagt, da ist jemand in Hamburg, der möchte ein Restaurant aufmachen und der sucht noch einen Partner. Das war gelogen. Keiner von uns beiden hatte die Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Und die beiden, die uns da vernetzt haben, hatten einfach nur mal versucht zu schauen, was passiert. Mhm. Wir haben uns auf ein Glas Wein im Neumanns getroffen in St. Georg. Danach waren wir an der Elsterperle auf 102 Bierchen. Und da hat die Idee erst angefangen. Ich habe Paul da erst kennenlernen dürfen. Mhm. Und der Prozess war so, dass wir einfach nur mal geschnackt haben, worauf hat er Lust, worauf habe ich Lust, wenn wir uns den Traum der eigenen Gastronomie verwirklichen würden. Daraus wurde dann irgendwann etwas Konkreteres. Wir haben einen kleinen Pitch gestartet, den Pitch erstmal intern zu den beiden anderen Jungs vorgetragen. Die waren begeistert. Dann haben wir das Ganze einfach mal in der Bank gepitcht. Die war dann relativ begeistert. Wir haben einen sehr ordentlichen Businessplan geschrieben und mit der Bank sind wir dann, also mit der Hausbank, geht man dann zu der Investitionsbank. Das ist dann in unserem Fall die EFB. Und das sprengt jetzt den Rahmen, die ganzen Steps da, aber die waren dann letzten Endes auch begeistert und plötzlich waren alle Lichter auf grün und go, go, go. Ich muss zugeben, das war dann im Oktober. Da war eine Phase, wo dann Paul nochmal das Finale hatte vom Koch des Jahres. Ich war dann noch in den letzten Wochen meiner, im Bianc auch, im Pancotomate-Umfeld und dann hatte ich so eine Zeit, wo ich nicht richtig wusste, ob wir das ernst meinen. Wir hatten zwar irgendwo Finanzierung geklärt und eine Idee, aber es wurde ein bisschen träge, vor allem, weil wir eine Immobilie gesucht haben und ich glaube, wir beide waren noch nicht so richtig sicher, so, wir kennen uns gar nicht, was passiert hier eigentlich? Ja. Spätestens dann im November, als wir den Zuschlag bekommen haben für die Marie-Louisen-Straße 3, wo wir gerade sitzen, da war dann die Entscheidung zu treffen, okay, machen wir das denn jetzt? Und auch die Vermietung war super begeistert und also Vermieterseite. Und dann kam die Entscheidung. Und wir haben gesagt, komm, wir machen das, wir ziehen das durch. Und seitdem eine wilde Fahrt. Wir haben dann angefangen, wir durften dann in die Immobilie im Januar 2023 und mussten dann aber tatsächlich noch bis September warten, dass wir eröffnen. Umbau, so viele Dinge, die dazwischen kommen. Jeder, der einen Laden aufgemacht hat, der weiß, was ich meine. Es zieht sich und da braucht man Geduld und irgendwo auch einen Plan. Und das hat zusammengeschweißt. Wir waren dann noch kurz vor Eröffnung bei Paul und seinen Eltern an der Mosel und dann auch seine Familie kennenzulernen und die Region. Und man fühlt sich dann irgendwie schon sehr verbunden, obwohl man sich eigentlich kaum kennt. Und das ist was ganz Besonderes. Ich bin super dankbar auf unser Team. Alle, die da sind, sind seit Anfang an da. Wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen Nachwuchs. Ella ist jetzt unsere erste Auszubildende. Und so ging das dann alles über knapp 1,5 Jahre. Relativ schnell und doch fühlte sich das dann zwischenzeitlich sehr zäh an.
Hat man da auch manchmal Sorge, also du sagtest ja schon, so zwischenzeitlich hast du dich gefragt, ob man es ernst meint, hat man da Sorge, dass es dann doch nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, gerade wenn man hier so lange wartet mit Umbau etc.?
Ja, also ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, dass während der ganzen Bauphase und der Planungsphase war das eher Aufbruchstimmung die ganze Zeit. Mhm. Sorgen waren weniger da. Ich hatte mir schon zwischenzeitlich mal überlegt, das ist was ganz Großes, was du hier machst. Aber in dem Moment fühlte sich das so richtig an, dass man einfach float. Ja. Der Druck und die Sorgen kommen dann natürlich irgendwann auch auf anderen Ebenen. Wenn man dann erstmal anfängt und den Service startet, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, damit kann ich einen Podcast nochmal füllen. Aber die ersten Tage und Wochen, wie dann natürlich der eigene Anspruch einen unter Druck setzt, dieser Moment, wann öffnet man? Wann ist es perfekt? Wann ist es so, dass deine Freunde, deine Familie, dein vielleicht letzter Chef, so die Leute, die du ja irgendwo auch stolz machen möchtest, beeindrucken möchtest, so ein gesundes Selbstbewusstsein ja auch entwickelst dafür. Da war schon eine große Herausforderung, dann zu sagen, okay, der Laden ist noch nicht so, wie wir uns wünschen, und irgendwo dann auch zu verstehen, dass trotzdem irgendwann die Wirtschaftlichkeit uns zwingt aufzumachen und wir auch sagen müssen, okay, hey, das ist immer noch gut genug so. Sonst hätten wir wahrscheinlich bis heute den Laden nicht offen. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung noch in der Startphase, zu sagen, okay, jetzt muss aufgemacht werden. Dann rüttelt sich das auch ein. Und ja, ich kann nur sagen, traut euch, an jeder, der zuhört. Es ist nicht leicht, aber das Gute und das Schöne fühlt sich so, so gut an. Und ja, das Schwierige dann leider aber auch sehr schwierig. Das gehört wohl dazu.
Wart ihr da auch im Austausch mit anderen Gastronominnen und Gastronomen? Fragt man da mal nach in der Branche? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, da ist es wieder ein Thema, wo ich sehr dankbar sein kann, dass wir ja tolles Netzwerk haben.
Ja.
Vor allem hatte ich da den Heimvorteil, dass ich natürlich schon ein bisschen mich hier in Hamburg Leute kennenlernen durfte, weil ich hier arbeite. Paul kam dazu. Was Paul immer sagt und was ich sehr schön finde, ist, dass er sagt, dass halt die Leute in Hamburg sehr, sehr viel Unterstützung bieten. Das war früher anders, da wo er gearbeitet hat. Hier kriegen wir super viel Unterstützung von unseren Kollegen und Kolleginnen. Bei mir war es mehr das Barnetzwerk. Und von bis, als wir die Bar gebaut haben, meinte Marian vom Le Lion, ja, soll ich nochmal rüberschauen? Wegen Logistik oder hier, wie wir das denn bauen. Dann natürlich die ganzen anderen Gastronomen, die gesagt haben, wie war es denn bei denen, als sie dann mit der Konzession gefragt haben. Also wir hatten sehr, sehr viel Support und wir haben jetzt immer noch sehr viel Support und das ist wirklich stetig am Wachsen. Jetzt auch mit der Gala vor 2-3 Wochen, da haben wir auch gemerkt, wie die Leute uns richtig, ja, die haben richtig Lust auf Newcomer. Und man fühlt sich richtig supported und beflügelt von den Kollegen und Kolleginnen. Und das ist was ganz Besonderes. Es ist eine schöne Atmosphäre jetzt gerade. Der Olli von The Local Bar war gerade hier vor 2 Wochen auch als Gast und meinte auch, ihr seid Teil der New School. Und da geht es gar nicht um Old School, New School und hier irgendwie was Neues oder besser machen. Es geht einfach darum, dass wir ein Kollektiv sind an jungen, motivierten Menschen, die Lust haben, ja, mit Gastronomie sich selbst zu verwirklichen. Und da ist schon ein schönes Kollektiv und sehr viel Support. Mhm. Das ist wirklich ein schönes Gefühl und auch super wichtig tatsächlich.
In der Phase des Aufbauens ist ja auch ein wichtiger Schritt, den Namen zu finden. Ihr habt euch Kör genannt. Wie kamt ihr denn dazu?
Du stellst gute Fragen. Also wenn du wüsstest, was ein paar Storys hervorbringt. Also Name war für uns wichtig, natürlich, es ist super wichtig. Ne? Und wir haben uns nicht unbedingt schwer getan, aber wir haben es auch ein bisschen zu verkopft am Anfang, sind wir daran gegangen. Wir sagten, wir wollten einen Begriff, der irgendwo nicht zu viel verrät, wo wir selber den Begriff aufladen können. Und Cœur ist natürlich auch wie das Herz auf Französisch. Denken viele direkt, okay, Französisch ist es irgendwie, ja, französisches Restaurant. Aber letzten Endes kommt Cœur aus Indekörgarn, was ein altdeutscher bzw. plattdeutscher Begriff ist und so viel bedeutet wie eine Auswahl treffen. Man kennt das vom Kürfürsten, der den König auserkoren hat, so eine Art erlesene Auswahl. Und wir haben uns so ein bisschen dann mit Freunden zusammengesetzt, auch gefragt, und was kennt ihr so für Begriffe, irgendwas Regionales, und dann kam irgendwann Platt halt dazu. Und wir haben uns verschiedene Begriffe angeguckt und wollten irgendwo etwas, was eine Sinnebene hat, in dem Sinne halt eine Auswahl treffen. Wir machen da so ein bisschen Referenz an die Natur, die Saison, die uns das Menü vorgibt und gleichzeitig wir als Cœur und die Küche, die dann auch mit dem Carte Blanche Menü das Angebot bietet, sich einfach überraschen zu lassen und einfach überwältigen zu lassen von dem Menü und der Auswahl der Saison. Aber genau, wenn man das ganz ehrlich betrachtet, gab es auch ein bisschen Postrationalisierung. Das heißt, man sucht sich einen Namen aus und danach lädt man den dann so ein bisschen mit einer Begründung auf. Und wir wollten eigentlich einen Begriff, der eine Art Worthülse ist und wir dann den Begriff irgendwann aufladen dürfen mit unserem Konzept. Aber genau, es ist ein regionaler Begriff und wir freuen uns, dass wir einen Namen getroffen haben. Es hat lange, also den gefunden haben, weil wir haben lange überlegt und hatten dann einmal kurz nach Weihnachten uns zusammengesetzt. Ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten eine Weinprobe und haben mit Post-its dann in am Balkon, so Fensterbank, haben wir alles voll gemacht. Das ganze Fenster war voll mit Post-its mit verschiedenen Namen. Und dann haben wir das sortiert und es war ein cooler Abend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und zum Schluss kam Curl raus.
Okay.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch gut. So ein kurzer Name, ich glaube, das ist...
Ja, ja.
Es gab man muss Vorgaben. Immer so den Küchenzuruf denken, so, wir gehen heute Abend ins Chör.
Genau,
Als manch anderer Name.
Genau, ich glaube, Tim hat ein bisschen gebraucht, der hat immer Chör gesagt. Ja.
Ah, okay.
Aber nein. Eigentlich schreibt man das mit Doppel-Ö und dann hatte das aber auch Gründe aus dieser ganzen Internetpräsenzseite, dass wir dann das OE genommen haben, was auch eine alte deutsche, ja, Schreibweise ist vom Ö und dadurch ist es nicht direkt Chör mit Ö, sondern halt eine Wortkreation, die wir angelehnt haben an das Platt. Ja. Deutsche, ja.
Du hast es eben schon so ein bisschen eingeführt, wir kommen jetzt direkt zur Küche. Was genau zeichnet eure Küche aus? Wie würdest du eure Küche beschreiben? Was gibt es hier eigentlich?
Ja, die Küche. Paul als Küchenchef und auch die Jungs und Mädels arbeiten wirklich jeden Tag sehr lange und sehr, sehr akribisch daran, ihre Vision irgendwie auf den Teller zu bringen. Mhm. Wir nennen das Ganze Marktküche. Das hat den Hintergrund, dass wir sagen, dass der Markt oder die Saison uns die Erzeugnisse halt hauptsächlich bietet, mit denen wir dann auch die Gerichte zaubern. Wir haben eine Menüküche und gleichzeitig ein à la carte. Das à la carte können wir dann allerdings nur bis 4 Personen anbieten, weil es sonst zu komplex wird. Mhm. Die Idee ist eigentlich, dass man als Gast ankommt und so ein bisschen diese Überraschung von unserem Küchenstil irgendwo, also überrascht zu werden, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wir haben eine regionale Küche und werden viel gefragt, ob wir dann dadurch halt deutsche Hausmannskost kochen. Und das ist, würde ich so nicht unterschreiben. Wir haben sehr viele internationale Kochtechniken. Wir hatten jetzt gerade mit dem Frühlingsanfang eine Art Ceviche, also eine lateinamerikanische Technik, die wir dann aber mit regionalen Zutaten sozusagen umgesetzt haben. Dann gab es keine Leche de Tigre, so per se klassisch, sondern eine Rhabarber-Vinaigrette, die dann sozusagen den Fisch nochmal unterstützt hat. Und dann gab es sowas wie Gelbflossenmakrele, ein Fisch aus dem Pazifik normalerweise, jetzt aber aus einer Zucht aus Dänemark. Und da haben wir ganz tolle Partner. Und daran kann man sehen, dass es nicht unbedingt eine deutsche Hausmannskost ist oder eine deutsche Küche. Wir haben die Zutaten, die wir nutzen und trotzdem Techniken aus der ganzen Welt. Also es ist schon ein sehr moderner Stil. Wir nennen das dann moderne Marktküche. Wir haben sehr viel Abwechslung drin. Wir haben eine kleine Karte, die sich oft ändert. Und den Küchenstil kann man so gar nicht festlegen. Es geht, wir toben uns aus. Wir haben mit Paul einen sehr kreativen und einen sehr talentierten Handwerker und jemanden, der auf jeden Fall Lust hat, sich auszuprobieren. Und das merkt man, wenn man regelmäßig zu uns kommt oder alle 2 Monate, dann merkt man, wie unterschiedlich unser Küchenstil tatsächlich oder zumindest die Teller aussehen.
Okay. Gibt es denn dennoch ein Gericht, das man unbedingt probieren sollte? Oder hast du ein Lieblingsgericht zumindest?
Wir haben mittlerweile kein Gericht mehr, was immer da war oder ist. Wenn ich jetzt jemanden vorbeischicke, wir sind ziemlich bekannt für unsere Austern. Das ist zwar kein richtiges Gericht, aber da haben wir schöne Garnituren. Also Austern ist auf jeden Fall etwas, was bei uns sehr, sehr gut läuft und was auch irgendwo sehr zugänglich ist, wenn man natürlich Austern mag, weil wir mit der Bar natürlich auch etwas bieten, wo eine Auster immer geht und auch im Menü, während des Menüs. Aber tendenziell würde ich tatsächlich empfehlen, dass man sich auf die Überraschung einlässt und für ein Carte Blanche-Menü vorbeikommt, weil das ist das kulinarische Aushängeschild, das ist das, wo wir das Chör eigentlich am meisten zum Ausdruck bringen. Und da haben wir halt 5 Gänge, man kann auch reduzieren, aber das ist eigentlich so unser Aushängeschild. Und es gibt wirklich tatsächlich kein Gericht, wo ich sage, das ist unser Signature-Dish. Okay. Wir sind tatsächlich so viel am Wechseln, dass es eigentlich nur die Konstante des Wandels gibt.
Okay. Ihr sitzt ja hier in Winterhude und habt ja generell hier eher eine lässige Atmosphäre. Ihr duzt eure Gäste, sagtest du auch im Genussmichel-Video. Wie kommt das denn hier an oder gibt es da immer noch mal Barrieren, gerade hier in dem Stadtteil?
Jetzt nach 7 Monaten ist es was ganz anderes wie am Anfang. Mhm. Du hättest mich mal fragen sollen, 7 Stunden nach Eröffnung.
Okay.
Das war schon eine Herausforderung. Wir sind super dankbar mit der Nachbarschaft, wir haben sehr viel Support. Aber es gab viele Gäste, die, glaube ich, auch aus dem Restaurant, was davor waren, was anderes gewohnt waren. Und natürlich, wenn ein Gast mich 10-mal zurücksiezt, irgendwann kommt dann auch bei uns das Sie. Und das ist auch was mit Respekt. Also ich glaube nicht, dass wir haben ja keine Regel, ob man jetzt duzt oder sieht's. Aber wir merken, dass wirklich 90-95% der Gäste das schön finden, dass wir hier per Du sind. Und es war eine Herausforderung, irgendwo sich auch in der Nachbarschaft den Respekt und auch die Anerkennung zu erarbeiten. Wir hatten mit unserer Nachbarin auch am Anfang das Gefühl, so ein bisschen, dass wir nicht so willkommen waren generell, weil lange Baustelle war, die Straße musste unseretwegen aufgerissen werden, weil wir jetzt irgendwie eine dickere Stromleitung brauchten. Und man hatte schon das Gefühl, dass die Leute sehr skeptisch waren. Viele waren auch so, dass sie uns das gegönnt haben, aber auch skeptisch waren und sagen, oh, das ist ein Konzept hier rein mit Überraschung. Vorher gab es hier Klassiker, vorher gab es hier gute Schnitzel, es gab hier Seezunge, es gab Martinsgans und die Leute waren halt, ja, die wollten halt die Klassiker haben. Ja. Und da gab es dann auch ein paar Gäste, die dann auch mir gesagt haben, gut gemeinter Tipp, machen Sie Schnitzel, das kann man ja auch in gut und lecker machen. Und sonst sind sie zu Weihnachten leider pleite. Das war dann auch in der ersten Woche. Und dann ein Nachbar hier im Haus, den wir mittlerweile auch schätzen, aber der meinte zu uns während der Baustellenphase genervt, weil das so laut war, macht hier Einzelhandel rein, Restaurant, Gastronomie hat keine Zukunft und schon gar nicht hier. Und das waren so ein bisschen jetzt die Negativbeispiele. Und mittlerweile ist es so, dass wir wirklich unsere Stammgäste, die wöchentlich kommen, was ja wirklich nicht selbstverständlich ist, das sind unsere Nachbarn. Und da musste man viel arbeiten und man musste auch viel aufklären. Es war sehr erklärungsbedürftig am Anfang, carte blanche, wie denn so eine kleine à la carte? Ihr habt ja nur 3 Gerichte auf der à la carte. Und ja, die Gerichte aus dem Menü kann man auch nehmen. Das hat gedauert und mittlerweile bin ich wirklich super glücklich und dankbar, dass das Konzept sich trägt. Und da bin ich auch sehr stolz auf Paul, der auch gesagt hat, wir ziehen das durch. Ne? Ja. Also das ist das, was wir wollen und wir trauen uns, das auch zu machen. Und das trägt jetzt die ersten Früchte.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch schon motiviert, wenn man erstmal so einen kleinen Dämpfer bekommt, dass man sich danach denkt, okay, und jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es allen.
100% auf jeden Fall. Ist eine tolle Nachbarschaft, aber schon auch sehr, sehr speziell. Und das lernt man dann aber irgendwann auch zu schätzen. Und sehr, sehr loyal, sehr persönlich und fast schon das Wort intim, könnte ich sagen. Wir haben hier Nachbarn, die haben hier jetzt geheiratet. Die junge Generation sozusagen, die hier groß geworden ist und wiederkommt und in die Nachbarschaft zieht. Wir haben Nachbarn, die, ich darf das jetzt mal so sagen, aber die haben über die letzten Monate mit uns alle Freunde hierher gebracht und die meinten, das ist jetzt der Geheimtipp. Okay. Wir freuen uns so, dass wir in unserer Nachbarschaft mit euch jetzt angeben können. Sowas ist natürlich, ja, ich krieg was Gänsehaut, weil das für uns genau das ist, was uns natürlich glücklich macht und uns bestätigt in dem, was wir eigentlich möchten. Wir wollen ja ein Wohnzimmer bieten für unsere Nachbarn, für Hamburger und natürlich auch für Leute, die von außerhalb kommen. Wir wollen Wohnzimmeratmosphäre und das soll sich so anfühlen, dass ihr bei uns wirklich zu Gast seid. Und das haben wir ganz gut geschafft und da haben wir uns unsere Nachbarn jetzt auch erobert.
Ja. Wo bist du denn hier im Restaurant immer anzufinden?
Wo bin ich anzufinden? Ich bin eigentlich 100% im Gastraum. Das heißt, ich bin eigentlich immer im Gastraum. Manchmal auch nachts, manchmal schlafe ich hier sogar. Ich kümmere mich um Wein, das ist, glaube ich, so meine fachmännische Aufgabe hier. Ich bin zuständig für Wein und klassisch der Gastgeber. Wir sind hier ein Team, wir arbeiten nicht mit den klassischen Stationen. Wir sind ein bisschen aufgabenorientiert und jeder ist am Tisch. Vom Koch bis Moritz an der Bar, Anna im Service und ich bin natürlich auch im Service. Ich kümmere mich, wie gesagt, um die Weine und bestenfalls bin ich an der Tür, um Hallo zu sagen und Tschüss zu sagen. Mhm. Aber da sind wir als Team alle gemeinsam dafür zuständig. Und da bin ich auch super stolz auf das Team. Aber wenn man ins Chör kommt, dann kommt man wahrscheinlich nicht an mir vorbei, leider.
Okay. Es gibt ja in Hamburg auch einige Restaurants, die ja auch mit einem sehr jungen Team unterwegs sind. Zum Beispiel das Salt and Silver oder auch Zora Klipp mit ihren Geschwistern in der Weidenallee. Die machen ja auch teilweise noch mal ein bisschen was anderes, zum Beispiel Kochbücher, sowohl Zora als auch das Salt and Silver Team. Ist das was, was ihr auch vorhabt und braucht man das heutzutage vielleicht sogar, sich so ein bisschen breiter aufzustellen?
Also wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht. Ne? Wir sind jetzt gerade im 8. Monat, könnte man sagen, jetzt bald. Und ich glaube, wir haben momentan noch den Fokus total auf so unser operatives Geschäft. Wir wollen noch so 1-2 Schippen rauflegen in anderen Aspekten. Und ich schätze sehr, was auch die Jungs vom Salt and Silver machen. Und ich habe das Buch schon so oft verschenkt, vor allem als halber Latino. Wirklich coole Arbeit. Und natürlich, das ist irgendwann schon schön daran zu denken, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Mhm. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist aktuell auf keinen Fall irgendwie auf dem Tisch. Dafür haben wir gerade noch zu wenig Zeit. Es ist gerade sehr arbeitsintensive Zeit. Wir freuen uns darüber. Aber momentan ist wirklich erste Priorität unsere Gäste. Jeden Tag, jeden Tag. Jeder Gast zählt und die Gastfreundschaft, das Produkt, das Handwerk und die Kreativität sind aktuell noch voll auf den Service fokussiert. Mhm. Und da können wir nochmal schnacken, vielleicht später, aber okay. Gerne. Also meine Idee ist schon irgendwann auch zu sagen, dass das, was wir hier lernen, das, was wir hier machen, wenn wir das gut machen und wenn da Interesse ist, dass wir auch alles teilen und damit die Leuten auch zeigen und erklären, was hier passiert ist und was hier gerade passiert, was wir jetzt ja gerade auch so ein bisschen machen. Und da bin ich schon sehr offen und freue mich, dass da Interesse ist. Mhm. Und da könnte man das irgendwann auch in Form eines Buches natürlich gestalten. Ja.
Dürfen wir gespannt bleiben. Aber es gibt ja auch noch andere Ziele, die man als Gastronom verfolgen kann. Unser Tester schrieb in der Restaurantkritik über euch, ich nehme jetzt mal einen ganz kleinen Auszug, auf Sternenniveau ansprechend angerichtete Teller. Greift ihr denn nach den Sternen? Ist das ein Ziel?
Großes Kompliment, Dankeschön. also eine Ambition von jedem Koch ist, glaube ich, da zu sagen, zumindest von unserem, das darf ich offiziell, glaube ich, so auch sagen, irgendwann natürlich sowas zu erkochen. Kerr ist für uns eine Visitenkarte. Wir haben das Konzept an erste Stelle gestellt. Wir haben Gastfreundschaft an erste Stelle gestellt und die Leichtigkeit und auch unsere Vision von dem, wie wir kochen und Gastronomie erleben wollen, ist an erster Stelle. Ein Stern ist eine Riesenleistung. Und wenn irgendwann das Konzept damit ausgezeichnet wird, dann freuen wir uns sehr. Mhm. Es ist aber kein ausgeschriebenes Ziel, da bin ich ganz transparent. Wir freuen uns, wenn wir getestet werden. Wir wollen schon in den Guide kommen als Listung und als Empfehlung, ob es denn für den Stern oder die Richtung, ja, es ist kein Ziel, wenn das irgendwann ausgeschrieben oder ausgezeichnet wird. Wie gesagt, freuen wir uns darüber. Mhm. Aber wir werden viel konfrontiert mit der Frage und
okay.
Du merkst, ich weiche ein bisschen aus. Es soll jetzt kein Ja sein, aber auch kein Nein.
Mhm. Ihr lasst es einfach mal offen stehen und genau, auf euch zukommen.
Genau. Ich kann nur wiederholen, Gäste stehen an erster Stelle. Wir wollen Spaß haben, wir wollen, dass ihr Spaß habt. Und wenn das gegeben ist, unter den Rahmenbedingungen, die wir und unsere Gäste, wo sie sich wohlfühlen, dann können wir schauen, was passiert. Mhm. Aber das steht immer noch an erster Stelle.
Okay. Aber ihr habt ja immerhin schon mal den Genussmichel gewonnen. Kam denn, da komme ich noch mal ganz kurz so auf das alles, was danach passierte, sind denn auch ein paar Überraschungsgäste gekommen? Du erzähltest ja von Gastronomen, die seither hier waren. Sind da auch Leute gekommen, ich weiß nicht, Prominenz beispielsweise, irgendjemand, wo du dich total gewundert hast oder total gefreut hast auch drüber?
Ja, also natürlich freue ich mich über jeden Gast, natürlich. Und wir hatten tatsächlich sogar schon vor dem Genussmichel viele Gastronomen und Gastronominnen. Es war schon so, dass wir gemerkt haben, ich glaube, unsere ersten Gäste waren Nachbarn und Netzwerk.
Mhm.
Und da haben wir sehr organisch uns langsam immer weiter aufgebaut. Und in den Kreisen wurde es dann immer mehr. Seit dem Genussmichel ist es so, dass wir schon neues Publikum anziehen. Oder sagen wir mal Gäste, wo man merkt, dass es über die diese neue, ja, einfach nochmal eine ganz andere Reichweite kommen. Und ich muss jetzt kurz überlegen, in den letzten 2 Wochen, also wir werden komplett jeden Tag darauf angesprochen. Es kommen auf jeden Fall neue Gäste deswegen. Aber Gastronomen und Gastronomen kommen tatsächlich schon davor. Wir hatten davor schon sehr viele prominente Köche hier. Mhm. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen speziellen Promi oder so gibt. Tim okay. fehlt noch. Tim hat viel über uns gesprochen. Sein ganzes Team war schon mehrmals da. Mhm. Aber er war noch nicht da. Ja. Der größte Promi Hamburgs.
Vielleicht kommt er ja demnächst noch vorbei, wer weiß.
Ja.
Kommen wir nochmal zu eurem Team. Das wirkt alles auch, man hat es im Video gesehen, man merkt es, wenn man hier ist. Es wirkt alles sehr, sehr harmonisch. Ihr seid sehr gut miteinander alle. Ist das auch so der Schlüssel, um Erfolg zu haben?
Also Team ist sowieso mit das Wichtigste. Und das ist wahrscheinlich schon irgendwo ein Erfolgsschlüssel. In unserem Fall, du hattest es schon gesagt, wir sind, glaube ich, wir haben es letztens gesagt, im Durchschnitt 27,1 Jahre alt. Wir sind natürlich, das Alter ist irgendwo, man connected, man hat gleiche Interessen. Wir haben da natürlich einen riesen Vorteil. Aber ja, also Harmonie ist, glaube ich, super wichtig und das ist ansteckend. Also erstmal im Team, wenn man gut gelaunt ist, arbeitet man besser. Und wenn man gut gelaunt ist im Service, dann sind die Gäste auch gut gelaunt. Und das klingt so ein bisschen, ja, fast schon spirituell, aber das ist mir super wichtig und ich merke das auch, wenn wir angespannt sind oder was nicht so rund läuft, was ja völlig normal ist mal, dann schwappt das über in die Stimmung am Gast und deshalb 100% ist es ein Erfolgsfaktor. Also gute Stimmung, gutes Team, Spaß bei der Arbeit. Ich kann es nur wirklich jedes Mal wiederholen. Wenn wir Spaß haben, dann habt ihr auch Spaß und das ist bei uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Tatsächlich, wir stehen dafür, dass wir mit unseren Gästen sehr viel Interaktion suchen und auch die Gäste suchen das und dann ist natürlich die Stimmung und das Team super wichtig.
Wie sorgt man denn, dass die Harmonie bestehen bleibt? Wie sorgt man dafür? Oder wie habt ihr zum Beispiel auch euer Team ausgewählt? Also es ist ja auch so ein bisschen ein Glücksgriff, dass es dann später wirklich passt. Gab es da irgendwelche Aspekte, irgendwas, habt ihr euch irgendwas ausgedacht, um zu schauen, ob das passt?
Wir haben tatsächlich nur für ein paar Wochen aktiv irgendwie ausgeschrieben, dass wir was suchen. Und wir haben das große Glück, dass sich das Ganze sehr gefügt hat. Wir haben in der Küche hat Paul sich, sein Sous-Chef kommt auch aus dem Saarland. Die sind sozusagen zusammen als Team hochgekommen. Dann kam über das Netzwerk noch der Tobi dazu. Und der Tobi, der auch früher schon im Fontenay war, der hat dann mit Moritz schon zusammengearbeitet und mit der Lea. Das gab also viele Vernetzungen, aber es ist tatsächlich Zufall. Und Moritz war mein Nachbar beruflich in der Hafen City. Ich hatte das große Glück, ihn dann auch einmal im Service ein paar Mal halt erleben zu dürfen. Und ich weiß noch, dass ich oder wir generell Menschen gesucht haben, die hier reinpassen. Viel vom Gefühl tatsächlich. Und das kam dann wirklich sehr organisch und dann auch relativ schnell, dass wir das Team gefunden haben und bis dato halt wirklich jeder, der hier mit uns das aufgemacht hat, auch Lampen angebaut hat, der Moritz zum Beispiel, der Tobi hat alle Tische zusammengeschraubt, jetzt schraubt er Desserts zusammen. so kam das alles sehr organisch und wir sind auch zusammen schon privat viel unterwegs gewesen und das ist wirklich, ich will das bei Familie jetzt nicht so sagen, weil das natürlich jeder sagt, aber das ist schon wirklich, wirklich krass, wie sowas zusammenschweißt und wir hatten sehr viel Glück, weil viele, viele Gastronomen reden ja auch darüber, dass es das Problem gibt des Fachkräftemangels und man kein Team findet. Wir haben halt das große Glück, dass wir jetzt bei knapp unter 10 Personen sind und das ist immer noch überschaubar und da ist wirklich jede Position super wichtig und das hat sich alles so ergeben über Leute, die man kennt und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, dass sich diese kleine Familie sozusagen findet und jetzt zusammengeschweißt ist durch 7 Monate zusammenarbeiten und wirklich jeden Tag Gäste glücklich macht.
Auch wenn es jetzt vielleicht in ganz weiter Zukunft läge, aber käme euch jemals in Frage, ein zweites Restaurant zu eröffnen? Oder sagt ihr, nee, wir wollen schon auch immer vor Ort sein? Ich glaube, das ist ja das große Problem, was sich für viele dann stellt, dass man einfach eben nicht an 2 Standorten gleichzeitig sein kann. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht oder ist das so gerade gar kein Thema?
Also gerade ist es gar kein Thema. Ne? Wir haben jetzt gerade das, das erste Restaurant, was wir gerade so ein bisschen, ja, ist auch unser erster Laden, ne? Und ja. Ich denke schon, wir haben einen kleinen Hint, dass unser GmbH-Name ist im Plural geschrieben.
Mhm. Okay.
Es war einfach nur so ein bisschen als Reach for the Stars. aber ich glaube, das Kör kann man nicht so nochmal aufmachen. Mhm. Ist schon eine Idee und ein Traum von mir, irgendwann ja nochmal was anderes zu machen auch. Mhm. Parallel oder wie auch, ja, das kann man alles jetzt, glaube ich, gar nicht noch nicht sagen, wie sich das entwickeln soll, aber so ein zweites Chör jetzt nicht. Also das ist unique. Das ist auch etwas, was es wirklich so sehr lebt von uns und von den Individuen, die auch hier sind. Moritz prägt es auch sehr stark zum Beispiel an der Bar. Und das kann man, glaube ich, nicht so nochmal aufmachen und sagen, okay, es gibt ja so ein Chör in Eimsbüttel oder in Altona. Mhm. Dass wir irgendwann noch mal was anderes machen, da bin ich schon überzeugt von. Doch, ich denke schon. Es macht mir Spaß auch, Sachen auszuprobieren. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich denke mal, dass das auch dazugehört. Und irgendwo auch, wenn man so ein bisschen als Unternehmer denkt, dann ist es ja auch das, was Spaß macht, neue Projekte. Das ist sowas, was uns Coral schon hier erzählt hat. Tim erzählt viel davon und da ist man so als junger Bengel, wenn ich mich noch so nennen darf, natürlich schon inspiriert und sagt, okay, hey, das ist jetzt so unser Projekt und wir wollen mit dem Chör so ein Ausrufezeichen setzen und wir wollen irgendwie unseren Traum auch verwirklichen. Aber es ist ja immer noch ein Konzept und es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wie man noch Gastronomie weiterdenken kann. Wenn man ins Ausland schaut oder wenn man nach Berlin geht, dann sieht man das, wie unsere Nachbarstadt halt ganz anders lebt. Und ich glaube, dass wir in Hamburg noch viel, viel Raum dafür haben, viele Dinge zu entwickeln. Und es passiert ja schon sehr, sehr viel. Und da wollen wir auf jeden Fall Teil von sein.
Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es dann irgendwann weitere Standorte, weitere Konzepte und vielleicht auch ein Kochbuch. Wer weiß.
Vielleicht
auch ein Kochbuch. Wir lassen uns überraschen. vielen Dank für das Gespräch, lieber Joshua. Ich bleibe neugierig und werde auf jeden Fall beobachten, was bei euch so passiert.
Vielen, vielen Dank auch. Wir freuen uns. Super schön und immer willkommen, ja? Für einen Drink, für ein Glas Wein, für einen Kaffee oder halt für ein Menü.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion@genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.